Nein, nein, nein. Ich brauchte dieses Lied. Nicht für mich, sondern für euch. Liebe Gäste, liebe Gemeinde, so geht die Predigt los. Ging es euch vorhin so wie mir, dieses alte Lied von Paul Gerhardt mit seiner Melodie voller Lebensfreude, voller Begeisterung über das, was neu aufbricht? Also ich finde das immer großartig. Und diese Jahreszeit weckt Lebensfreude. Später Frühling, früher Sommer. Die Tulipan, die Narzissen sind durch. Und da brauchen wir nicht drauf zu warten. Dafür gibt es Pfingstrosen, haben wir gerade gesehen. Aber die Sonne scheint, Lebensfreude pur. Die Sonne ist sehr warm, die Schmetterlinge fliegen. Und aus dem Nachbargarten geht endlich der Duft des Grills wieder zurück. Andauernd. Kriegt man Hunger. Und die Menschen sind draußen, sie reden, sie lachen, die Kinder spielen. Lebensfreude pur. Man wird wieder daran erinnert, wie herrlich Gott die Schöpfung gemacht hat. Und je mehr man weiß, desto mehr sieht man dann auch und desto mehr freut man sich auch darüber. Ich habe jetzt gestern Morgen eine Exkursion geführt und es waren die Orchideen am Blühen, es war einfach ein Gedicht. Wunderschön. Wie sanft und zugleich kraftvoll die Bäume ausschlagen und zu Knospen beginnen. Manche stehen schon in voller Blüte, manche haben sogar schon Früchte. Die Bienen summen, das weckt die Lebensgeister. Das Leben ist schön, das Leben kann so schön sein. Aber oft gibt es Momente, die so schnell wie eine Seifenblase wieder zerplatzen. Scheinbar holt uns die Wirklichkeit des Lebens dann schnell wieder ein. Nein, das Leben ist nicht nur schön. Es ist im Gegenteil oft alles andere als das. Wir leben eben nicht mehr im Paradies. Die Sünde hat uns aus der Gegenwart Gottes vertrieben. Das Leben könnte so schön sein, wenn es nicht da solche komischen Gesetzmäßigkeiten gäbe, die es einem vergällen, die einem die Lebensfreude nehmen, die das Leben beschweren. Wie war das noch gestern beim Frühstück? Kennt ihr Murphy's Law? Ist mir nicht passiert, aber es passiert ganz vielen. Es lautet, alles, was schiefgehen kann, wird schiefgehen. Wie morgens beim Frühstück, da fällt einem das Brötchen aus der Hand und natürlich auf die Marmeladenseite. Das ist vielleicht Zufall. Es gibt auch Statistiker, die rechnen aus, mit welcher Wahrscheinlichkeit das auf die Marmeladenseite fallen muss. Aber es gibt Menschen, die nehmen ihre ganze Wirklichkeit so wahr. Die leiten aus solchen Begebenheiten dann ab, wie es ihnen geht. Weil diese Gesetzmäßigkeit sich ihnen eingebrannt hat, sie mit ihr die Welt und vor allem ihr eigenes Ergehen zu deuten. Weitere Gesetzmäßigkeiten gibt es dieser Art. Beziehungen scheitern. Sie scheitern, obwohl sie gut gemeint waren. Manchmal scheint es zumindest so, dass gerade die Beziehungen scheitern, die uns besonders am Herzen liegen, die zerbrechlichsten sind und am häufigsten eben kaputt gehen. Oder eine andere unveränderliche Gesetzmäßigkeit, es wird einem nichts geschenkt. Für alles musst du bezahlen, eine Gegenleistung abliefern oder du bleibst eben anderen etwas schuldig und du bist damit von ihnen abhängig. Und noch eine Gesetzmäßigkeit, die dazu passt, nur der wird und ist etwas, der etwas leistet. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, sagt schon der Volksmund. Doch jeder erlebt irgendwann, dass er nicht alles bewältigt, dass er aus eigener Kraft es eben nicht schafft, dass ein anderer die Stelle bekommt, die er gerne hätte, und ein anderer befördert wird und so weiter. Jeder erlebt einmal in seinem Leben, dass er scheitert, und je älter wir werden, desto häufiger mag uns dies auch passieren. Wenn aber doch nur der geachtet ist, der es durch eigene Leistung weiterbringt, nur der hat einen Wert, stellt einem das gehörig in Frage, setzt einen unter Druck. Was bin ich da noch wert, wenn ich nicht mehr leistungsstark bin, nicht mehr alles auf die Reihe kriege? Oder, um das zum Ende zu führen, so langsam, jeder Mensch wird krank. Gesundheit ist ein hohes Gut. Fragt man Menschen, was sie sich vor allem wünschen, was das Wichtigste in ihrem Leben ist, dann sagen fast alle Gesundheit. Das ist deswegen ein so hohes Gut, weil es sehr zerbrechlich ist. Bist du gesund? Ganz sicher nicht, wenn wir die Definition der Weltgesundheitsbehörde nehmen. Nach der ist Gesundheit ein Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Und wer kann da sagen, ich? Nein, auch wenn wir das eher volkstümliche Verständnis nehmen, gesund ist, wer nicht krank ist, würde wohl kaum einer hier sich als gesund bezeichnen, als völlig unbelastet von Krankheit. Es ist eine Gesetzmäßigkeit des Lebens, dass wir krank werden, und je älter wir werden, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit und desto größer auch die Folge der Krankheit und die Dauer und so weiter. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was hat das alles mit Pfingsten zu tun? Das ist eine schwere Frage, auf die ich erstmal gar keine Antwort habe. Ich lese euch einfach erstmal einen Bibeltext vor, damit ihr auch wisst, worum es heute Morgen geht. Römer 8, die Verse 1 bis 11. Es gibt also kein Strafgericht mehr für die, die zu Christus Jesus gehören. Den Satz könnte ich noch 100-mal vorlesen. Das ist einer meiner Lieblingssätze in der Bibel überhaupt. Da ist keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind, sagt das Martin Luther. Und das höre ich so gern. Es ist so. Es gibt kein Strafgericht mehr für die, die zu Jesus Christus gehören. Das bewirkt das Gesetz, das vom Geist Gottes bestimmt ist. Und jetzt sind wir bei Pfingsten. Es ist das Gesetz, das Leben schenkt. Durch die Zugehörigkeit zu Jesus Christus, es hat dich befreit von dem alten Gesetz, das mosaische Gesetz, das von der Sünde bestimmt ist und den Tod bringt. Du sollst nicht, du darfst nicht, ihr erinnert euch, ja? Das alte Gesetz war aber machtlos. Es scheiterte an unserer irdischen Gesinnung, und deshalb sandte Gott seinen eigenen Sohn in Gestalt eines der Sünde ausgelieferten Menschen. Er sollte als Opfer für unsere Sünden dienen. So vollzog Gott das Strafgericht an der Sünde, genau dort, wo sie sich auswirkt, im Menschen selbst. Das tat er, damit die Forderung des Gesetzes an uns erfüllt wird, denn jetzt ist unser Leben nicht mehr von unserer irdischen Gesinnung bestimmt, sondern vom Geist Gottes. Wer von seiner irdischen Gesinnung bestimmt ist, strebt nur nach irdischen Dingen. Wer aber vom Geist Gottes bestimmt ist, strebt nach dem, was der Geist will. Nach irdischen Dingen zu streben, bringt den Tod. Aber nach dem zu streben, was der Geist will, bringt Leben und Frieden. Und darum bedeutet das Streben nach irdischen Dingen Feindschaft gegen Gott. Es ordnet sich nämlich nicht dem Gesetz Gottes unter. Dazu ist es ja gar nicht fähig. Wer also von seiner irdischen Gesinnung bestimmt ist, kann Gott unmöglich gefallen. Aber ihr seid nicht mehr von eurer irdischen Gesinnung bestimmt, sondern vom Heiligen Geist. Denn der Geist Gottes, und das ist Pfingsten, wohnt in euch. Wer dagegen diesen Geist, den Christus gibt, nicht hat, gehört auch nicht zu ihm. Wenn Christus jedoch in euch gegenwärtig ist, dann ist euer Leib zwar tot aufgrund der Sünde, aber der Geist erfüllt euch mit Leben, weil Gott euch als gerecht angenommen hat. Es ist derselbe Geist Gottes, der Jesus vom Tod auferweckt hat. Wenn dieser Geist nun in euch wohnt, dann gilt, Gott, der Christus vom Tod auferweckt hat, wird auch eurem sterblichen Leib das Leben schenken, durch seinen Geist, der in euch wohnt. Wiederholen Sie mal, Müller. Viel Text, ganz komplizierter Text, und ich möchte ihn nur als Basis für das benutzen, was ich heute sagen möchte, und das im Einzelnen dann noch aufdröseln. Ihr habt ganz viel Zeit, heute Nachmittag das nachzulesen. Römer 8, 1 bis 11. Da stehen ganz viele tolle Sachen drin, und ich muss euch sagen, es gibt auch für mich ganz, ganz neue Sachen, die mir darin klar geworden sind. Gesetzmäßigkeiten hatten wir eben, und haben solche Gesetzmäßigkeiten eigentlich immer damit etwas zu tun, von dem, was Paulus hier anspricht, nämlich diesem Gesetz von Sünde und Tod. Die genannten und alles unter Druck setzenden lebensfeindlichen, lebenszerstörerischen Gesetzmäßigkeiten sind sozusagen Kinder dieser Gesetzmäßigkeiten. Das ist das Ergebnis des Vertreibens aus dem Paradies. Das Ergebnis dessen, dass wir nicht mehr in der Vollkommenheit mit Gott leben. Erinnern wir uns daran, der Tod kam erst in die wunderbar von Gott geschaffene Welt durch die Sünde. Ja, wir kennen diese Gesetzmäßigkeiten und ihre Kinder, von denen ich eben gesprochen habe, auch wir Christen. Wir kämpfen mit der Sünde und auch wir leiden unter der Konsequenz, dem Tod. Wir leiden unser Leben lang unter dem Tod, den andere uns nahestehende Menschen sterben. Und im Hintergrund steht dabei immer auch das Wissen um unsere eigene Sterblichkeit. Und doch ist da, und jetzt kommt wieder Pfingsten, bei Christen etwas ganz anderes. Denn hier erklingt jetzt dieser, ja, ich möchte es fast sagen, dieser Jubelruf: Jetzt gibt es keine Verurteilung mehr für die, die in Jesus Christus sind. Wir sind eben nicht verdammt, unter dieser Gesetzmäßigkeit und ihren Kindern zugrunde zu gehen. Der Tod ist nicht das Ende. Christus hat durch seinen Tod und die Auferstehung den Tod besiegt, und wir dürfen mit ihm leben. Und hier wird es nun ganz persönlich. Paulus wird hier ganz persönlich: Das Gesetz des Heiligen Geistes des Lebens hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Haben wir das richtig gehört? Es ist das Gesetz des Heiligen Geistes des Lebens. Hier kommt also wirklich Pfingsten ins Spiel. Der Geist Gottes schafft Leben. Er befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Wie großartig. Und ich muss gestehen, im Grunde genommen haben wir jetzt hier eine Geistesgabe. Wir haben eine Geistesgabe, die ich nie gekannt habe. Es ist eine Geistesgabe, die erst bei dieser Predigt für mich ganz klar geworden ist. Der Geist liebt Leben und Befreiung von Sünde und Tod. Das gilt dir. Es gilt jedem, der an Jesus Christus glaubt, der sich hineingenommen glaubt in seine Lebensgeschichte, und also die des Christus und vor allem in die, was geschehen ist an seinem Tod am Kreuz. Wir sollen uns hineinnehmen lassen in seine Gemeinde, in den sichtbaren Leib Christi. Und wenn wir uns auf Gott verlassen, wenn wir damit beginnen, auf Gott zu vertrauen, ihm vertrauen als dem Schöpfer, der dein Leben will und dich liebt. Dich befreit der Geist zum Leben, steht hier in diesem Text. Ja klar, auch wir Christen sterben. Die meisten wenigstens. Oder sagen wir es mal so, besser alle bislang. Vielleicht sterben wir ja nicht. Ich wünsche mir das jedenfalls, dass Christus vorher wiederkommt. Aber das wäre dann schon ein Sonderfall. Und so stöhnen wir immer wieder darunter, dass diese Welt unerlöst ist. Dass in dieser Welt so viel Leid und Elend ist. Und ich habe ja gerade im Eingang davon erzählt. Im Kontrast zu dem, was da in diesem Lied gesungen worden ist. Und wir merken selber, dass unser eigener Körper mal mehr, mal weniger die Spuren der Vergänglichkeit an sich trägt. Und dass auch unser Glaube immer mal wieder an seine Grenzen stößt, dass er nicht unverwundbar ist, sondern zutiefst gefährdet. Zugleich erleben wir aber auch immer wieder, dass der Geist Gottes stärker ist und dass er uns dauerhaft gegeben ist. Er weht, wo er will. Das lesen wir auch nach in der Bibel, und wir können ihn nicht beherrschen. Aber er ist eben nicht sprunghaft, nicht unberechenbar, nicht unzuverlässig. Es ist eine Gesetzmäßigkeit, dass er in uns das Leben bewirkt, neues Leben. Dass er in uns zur Kraftquelle wird, die uns Glauben möglich macht, die uns erst glauben lässt. Dass er uns tröstet und aufrichtet. Und dass er uns zum neuen Lebensstil, zur Nachfolge Jesu ermutigt, dass er uns die Augen öffnet für die Wirklichkeit Gottes, sein Handeln in unserem Leben, in der Gemeinde, in der Kirche, in dieser Welt. Er ist Christus in uns. Ist dir eigentlich wirklich bewusst, dass Gott selbst so in dir lebt? Heute ist Pfingsten. Ich soll euch übrigens ganz herzliche Pfingstgrüße auch von der evangelischen Kirche bestellen. Ich habe gestern mit der Vera Langner telefoniert, und es gibt Grüße, ökumenische Grüße an unsere Gemeinde. Heute ist Pfingsten, das Fest im Kirchenjahr, an dem wir besonders an den Heiligen Geist, einen Teil der Dreieinigkeit Gottes, erinnert werden. Ich sagte ja, vielleicht habt ihr euch schon gewundert, was dieser Predigttext eigentlich mit Pfingsten zu tun hat. Der klingt erstmal so ganz anders. Darin kommt Pfingsten gar nicht vor. Aber es kommen ganz viele Aussagen über den Geist vor. Gottgeist. Ich fasse das einfach mal so zusammen, und deshalb müsst ihr den Text auch nicht unbedingt so im Zusammenhang verstehen. Es reicht, wenn ihr euch jetzt so diese einzelnen Aussagen über den Geist anhört. Vers 1 und 2. Der Geist bewirkt, dass Christus vom Gesetz und damit vom Strafgericht Gottes befreit, dass Christen vom Gesetz und damit vom Strafgericht Gottes befreit sind. Der Geist bewirkt hier Leben. Vers 4 und 5. Unser Leben in der Nachfolge wird vom Geist bestimmt. Er setzt die Ziele. Im Idealfall. Wir wissen selber, dass das nicht immer stimmt bei uns. Ich jedenfalls weiß das. Vers 6, wenn wir dem Geist folgen, wenn wir gehorsam sind, bedeutet das gelungenes Leben und Frieden. Vers 9, der Geist wohnt in uns und deswegen gehören wir Gott, weil Gott in uns wohnt. Vers 10, der Geist erfüllt mit Leben, mit ewigem Leben. Das heißt, wir können und werden Gott erkennen und in der Tiefe kennenlernen und mit ihm in Ewigkeit leben. Vers 11, der Geist hat Christus von den Toten auferweckt und das hat für uns eben diese unbegreifliche Konsequenz, dass wir auch leben dürfen. Und nochmal, wir haben ewiges Leben, weil Gottes Geist in uns wohnt. Wir haben in dieser Woche in unserem Hauskreis darüber gesprochen, was eigentlich ewiges Leben bedeutet. Und ewiges Leben ist eigentlich keine zeitliche Dimension, sondern es ist eine qualitative Dimension. Es geht nicht darum, irgendwann mal zu sterben und dann in Ewigkeit bei Gott zu sein, sondern es geht darum, bei Gott zu sein. Gott zu kennen, Gott zu erkennen, wie es heißt. Wer Gott erkennt oder Christus erkennt, hat das ewige Leben. Das heißt, das ist eine Sache, die schon jetzt beginnt. Heute Morgen erkennen wir ein Stück von Gott. Also heute Morgen beginnt auch bei uns etwas vom ewigen Leben. Leben aus dem Geist Gottes. Ein Beispiel will ich euch dazu sagen, was das bedeuten kann. Ihr kennt das vermutlich alle. Es gibt eine Menge Menschen, in deren Leben das ganz deutlich geworden ist. Und eins möchte ich euch heute Morgen nochmal wieder ganz kurz vor Augen stellen, damit ihr wisst, wovon ich rede. Ich meine nicht Klaus-Dieter Jung, ich meine Klaus-Dieter John. Das ist der die Hospizianer gegründet hat. Und der war vorher ein erfolgreicher Mediziner und hatte eine große Karriere vor sich und seine Frau auch. Und die beiden hätten in aller Ruhe ihr Leben leben können und hätten ihre Finanzen gesichert und ihre Zukunft gesichert. Aber das wollten sie gar nicht, weil der Geist Gottes sie getrieben hat, dieses Krankenhaus in Peru aufzubauen. Und das war sehr abenteuerlich und das war alles andere als ruhig. Und wer das mal nachlesen will, kann dieses Buch lesen, Ich habe Gott erlebt oder wie heißt es, ja, so, oder habe Gott gesehen, ja. Was da alles passiert ist, das ist keine ruhige Geschichte. Aber der Geist Gottes hat sie so geführt und führt sie immer noch, dass ihr Leben Sinn macht. Er führt zum Leben, zu neuem Leben. Das kann uns auch so geschehen. Leben aus dem Geist Gottes. Was will ich damit sagen? Dieser Geist, von dem wir heute Morgen hören, der bewirkt eine neue Ausrichtung in meinem Leben. Was sonst alles so wichtig ist, rückt in den Hintergrund. Und das Leben als Geschenk Gottes tritt in den Vordergrund. Das Leben mit den von Gott eröffneten Möglichkeiten. Im Licht des Geistes kann man sich selbst ehrlich sehen, mit seinen Grenzen, seinen Schwächen, aber auch seinen Stärken und Möglichkeiten. Und sich selbst so annehmen und sich zugleich dem Geist hingeben und ihn an sich arbeiten lassen. Ihn das heil machen zu lassen, was unheilvoll für mich selbst und für andere ist. Es ist ein Geschenk Gottes, sich so auf den Weg zu machen und durch den Geist reifer zu werden. Hört sich gut an, aber wie geht das? Ganz praktisch. Zunächst müssen wir wissen, was der Geist will. Und was der Geist will, kann er uns klar und deutlich machen, vor allen Dingen dann, wenn wir uns mit dem Willen Gottes eben beschäftigen. Und der Wille Gottes steht hier in diesem schönen Buch. Ich habe ein grünes, es gibt es in allen Farben. Es gibt es auch in schwarz mit Goldschnitt. In der Bibel steht drin, was Gott von uns will. Und wenn wir als Christen miteinander reden, erfahren wir manchmal, was Gott von uns will. Wenn wir eine Predigt hören, manchmal von Gott von uns will. Der Geist berührt mich. Er macht mir deutlich, was jetzt im Moment dran ist. Der Geist führt mich in neue Erkenntnisse, wenn ich es zulasse. Wenn ich wirklich bereit bin, auf ihn zu hören und von meinen eigenen festen Ansichten runterkomme. Und er tut das so, wie ich es verstehen kann. Stück für Stück. Ich muss es dann auch befolgen. Ich muss gehorsam gegenüber Gott leben. Wenn ich zum Beispiel erkenne, simples Beispiel, dass ich in Steuersachen ehrlich sein sollte, dann muss ich auch meine Steuererklärung danach ausfüllen. Wenn ich erkenne, dass Gott will, dass, ja, ich muss gar keine weiteren Beispiele anführen, ihr kennt das alles. Es geht um Gehorsam, das auch zu tun. Und wenn wir das tun, dann leben wir mit Gott. weil wir mit Gott in Einklang sind. Wir können in seiner Gemeinschaft uns einfach ausruhen, in seinem Shalom sein. Wir können in der Gemeinde oder auch außerhalb der Gemeinde unsere Talente einbringen, gabenorientiert einsetzen. Wir können opfern das, was wir haben, an Zeit, an Geld, an Gaben, so wie es eben beispielhaft auch dieser Klaus-Dieter John gemacht hat und seine Frau bei Dios Bisuyana. Der Geist Gottes bewirkt also eine neue Ausrichtung in meinem Leben. Und in meinem Leben soll entstehen eine ganz lebendige Beziehung zu dem lebendigen Gott. Man beginnt sich danach auszustrecken, seine Vorstellungen vom Leben umzusetzen, so zu leben wie Jesus. Voller Liebe zu den Mitmenschen und zugleich voller Wahrhaftigkeit, ehrlich, ungeheuchelt, offen. Leben, den Menschen gerecht zu werden, nach Gerechtigkeit zu suchen. Menschen zur Versöhnung mit Gott einzuladen, das war ja der ursprüngliche Auftrag Jesu auch. Frieden zu stiften, Frieden, den Shalom Gottes. Gottes allumfassendes Heil. Eine Ordnung, in der alle harmonisch miteinander leben. Jeder bekommt, was er zum Leben benötigt. Und was der Geist Gottes will, das führt auch zum Leben, zu Heil und zu Frieden. Und wenn wir merken, dass es nicht dazu führt, dann stimmt irgendetwas nicht. Das letzte Ziel ist immer Leben, Heil und Frieden. Und wir wollen uns ja auch gerade damit auf der bevorstehenden Gemeindefreizeit befassen, in diesem Shalom Gottes eben zu leben. Ich finde es eine wunderbare Perspektive, die uns da der Geist schafft, Leben in einer ganz neuen Qualität. Zugegeben, das klingt erstmal ein Stück weit utopisch, wie ein unerreichbares Ideal. Und unser Leben, oder ich sage besser ehrlich, mein Leben ist oft allzu weit davon entfernt, auch das Leben als Christ, auch das Leben in unseren Gemeinden. Und doch trage ich diese Sehnsucht nach diesem Leben in mir. Und die Hoffnung, dass wir das erleben werden, was hier gesagt wird. Und die Erfahrung, dass hier und da in mir etwas davon zu entdecken ist, dass ich diese heilsame Veränderung spüre. Halleluja. Und auch die Erfahrung, dass in der Gemeinschaft von Christen, auch in meiner Gemeinde hier und da, etwas aufblitzt, schon zu entdecken ist. Dass der Shalom Gottes nicht erst in der Ewigkeit wirklich wird, sondern jetzt schon Wirklichkeit ist. Halleluja. Weil Gott wirklich ist, weil er wirklich dein und mein, unser Vater im Himmel ist, weil er lebt und handelt. Und weil Christus wirklich ist, weil er wirklich dein und mein Erlöser der ganzen Welt ist. Und weil der Geist wirklich ist, weil er wirklich dein und mein Tröster, Ermutiger ist, weil er wirklich Christus und Kraft Gottes in dir und mir und in seiner ganzen Gemeinde ist. Halleluja. Amen. Geschafft. Ganz zum Schluss habe ich noch einen kleinen Psalm für euch. Der steht nicht im Alten Testament, den hat Hans-Dieter Hüsch geschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, ein Kabarettist, ein Christ. Und er schreibt etwas Passendes zu diesem Thema. Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände meine Zeit, mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit. Was macht, dass ich so fröhlich bin in meinem kleinen Reich? Ich singe und tanze her und hin vom Kindbett bis zur Leich. Was macht, dass ich so furchtlos bin an vielen dunklen Tagen? Es kommt ein Geist in meinen Sinn, will mich durchs Leben tragen. Was macht, dass ich so unbeschwert und mich kein Trübsinn hält, weil mich mein Gott das Lachen lehrt wohl über alle Welt? Ein Psalm von Hans-Dieter Hüsch.